Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bully Specials auf meinsportpodcast.de. Wir sind ein bisschen im Stress, namentlich wir, nämlich ich, Julius Eid, Moderator dieses wunderschönen Podcasts. Der 16. Spieltag steht vor der Tür und zwar exakt einen Tag nach Ende des 15. Spieltages. Wir haben eine englische Woche jetzt vor der Weihnachtszeit. Die letzten Spieltage müssen nochmal ruckzuck erledigt werden. Heißt, wir starten am Dienstag in Spieltag 16 und wir starten am Freitag in Spieltag 17. Damit also eine Menge Druck auf den Kessel für die Mannschaften und auch für uns hier im Podcast. Was macht man, wenn man trotzdem unbedingt das natürlich so halten will, dass man zu jedem Spiel Expertenmeinung hat, aber so super wenig Zeit, alles unter einen Hut zu bekommen? Natürlich improvisiert man ein bisschen, um euch trotzdem hoffentlich möglichst viel des Bully Special Feelings zu ermöglichen, auch in dieser Woche. Wir haben ganz, ganz viele Experten und Expertinnen wieder dabei, die sich per Sprachnachricht gemeldet haben und dann können wir einfach von Spiel zu Spiel die Expertenmeinung einspielen. Es ist also weniger vielleicht ein direktes Gespräch, aber wir haben dieselben oder gleichwertigen Meinungen auf jeden Fall von unseren tollen Experten und Expertinnen auch dieses Mal in der Sendung dabei. Das ist eine sehr gute Nachricht, dass wir das trotzdem so hinbekommen, trotz all des Zeitdrucks. Also freue ich mich auch, euch diese Woche begrüßen zu dürfen. Das erste Spiel, über das wir sprechen, ist am Dienstag um 18.30 Uhr angesetzt, eröffnet den Spieltag und das ist das Spiel des Rekordmeisters. Die Bayern weiterhin an der Tabellenspitze, konnten auch am letzten Spieltag noch Punkte wieder draufpacken auf den Vorsprung auf Borussia Dortmund, weil sie am Ende doch gegen Mainz 05 gewinnen konnten. Jetzt kommen die Stuttgarter, beziehungsweise die Stuttgarter empfangen Bayern an diesem Spieltag. Die haben auch eine etwas breitere Brust als über lange Zeit der Hinrunde, denn viele Spieler sind wieder fitter und man konnte am vergangenen Wochenende souverän Wolfsburg schlagen. Und was das für die ganze Partie bedeutet, das erklärt uns jetzt nochmal ausführlicher Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Hier ist er mit seiner Ausführung zum Spiel zwischen Stuttgart und Bayern für euch.
Ja, hallo Julius. Der VfB hat für mich überraschenderweise am Samstagabend gegen Wolfsburg gewonnen. War ein gutes Spiel des VfB, war eine gute Reaktion auf das Spiel in der Woche vorher, wo wir eine 2-0-Führung gegen die Hertha verspielt haben. Es hatte sich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass der VfL Wolfsburg durchaus Probleme hatte. Kohfeldt hat ja schon gesagt, man erwartet jetzt keinen Zauberfußball mehr bis Weihnachten. Die waren ja auch am Mittwoch dann aus der Champions League rausgeflogen und ja, keinen Zauberfußball hat man auch gesehen. Die waren natürlich individuell durchaus gut besetzt, aber der VfB hat die richtige Reaktion gezeigt auf diesen späten Punktverlust gegen die Hertha. Haben konzentriert gespielt und manchmal ist es dann einfach so ein Brustlöser wie diese Granate von Dinos Mavropanos, der wirklich auch ein bisschen der Mannschaft und auch den Fans, glaube ich, die Nervosität genommen hat. Sehr, sehr einfaches 2-0 dann durch Philipp Förster und dann wirklich gut das Ganze runtergespielt, auch mal im Vergleich zur Vergangenheit auch mal wieder defensiv gewechselt mit Kempf für Förster und ja, souverän runtergespielt, hätte sogar noch höher ausgehen können und müssen. Wenn Mamouche sich den Panenka spart und das Ding einfach humorlos reinkloppt. Nichtsdestotrotz natürlich aber auch super Spiel von ihm, super engagiert. Die Wahrnehmung von Florian Kohfeldt kann ich nicht so ganz teilen, dass der VfB nur zwei Chancen und einen Elfmeter hatte. Wolfsburg hatte zwar 18 Schüsse, aber nur 4 davon aufs Tor und davon war ein Freistoß. Also alles in allem zufrieden. Jetzt auch mit dem Punktestand nach 15 Spielen haben wir 17 Punkte. Das ist für nur noch 13 Anvisierten 20, die man ja irgendwie nach der Hinrunde haben will, damit man am Ende auf 40 kommt. Also sehr zufrieden. Jetzt steht morgen das Spiel gegen die Bayern an. Borna Sosa hat irgendwie Rücken, Knie, Schulter, alles. Bin ich mal gespannt, ob der spielen kann. Roberto Massimo ist leider ausgefallen, hat sich leider verletzt, wurde relativ früh ausgewechselt, hat eine Kapselverletzung, wird auf jeden Fall die nächsten beiden Spiele nicht spielen, also in diesem Jahr nicht mehr zurückkommen. Das heißt, vielleicht kann dann Silas noch ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Der wurde auch vielleicht auch wegen des Spielstands relativ spät eingewechselt jetzt gegen Wolfsburg. Ja, und mal schauen, wer dann auf der rechten Außenbahn spielt. Auf der linken Außenbahn ist es genauso offen. Und ansonsten dürfte der Kader eigentlich so bleiben, wie er ist. Bin mal gespannt, ob er wieder mit diesem Dreier-Trichter aus Carazor, Endo und Mangala im defensiven Mittelfeld spielt, um dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen. Klar ist auch, gegen die Bayern am Dienstagabend hat der VfB natürlich keine so hohen Erfolgsaussichten. Gleichzeitig sind die Bayern wie auch Wolfsburg eine Mannschaft, die dem VfB eher liegt, weil sie sich halt nicht hinten reinstellen, so wie die Hertha und auch Korkut das über 70 Minuten getan hat. Ich rechne mir das ehrlich gesagt nicht viel aus. Da haben die Augsburger auch gegen die Bayern gewonnen. Aber ja, also man braucht gegen München erstmal mit nichts zu rechnen. Könnte man aber durchaus vorstellen, dass der VfB sie zumindest am Rande eines Unentschiedens bringt, vielleicht mit ganz viel Glück. Und einer konzentrierten Defensivleistung kriegen wir auch ein Unentschieden hin. Ich bin aber nach dem 3-Punkt-Nest gegen Wolfsburg schon mal wesentlich entspannter. Und hoffe einfach, dass der VfB an die guten Leistungen anknüpft. Was denn dabei rauskommt, müssen wir sehen. Und ich tippe mal ganz optimistisch auf ein 1:1, auch wenn das wahrscheinlich nicht so eintreten wird. Ja, dann hören wir uns wahrscheinlich nach dem Bayern-Spiel wieder. Tschüss!
Das war also Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring mit seiner Einschätzung zum Spiel zwischen Stuttgart und den Bayern. Wie gesagt, aus bayerischer Sicht ein Spiel, wo man ja jetzt die erfolgreichen letzten Wochen nochmal abrunden kann, wo man aber auch vielleicht mal beweisen muss, dass man es wieder schafft, ein bisschen stabiler zu stehen. Denn in den letzten Spielen gab es immer Gegentore und da will man sicherlich jetzt auch nochmal hinten raus versuchen, da vielleicht in der Defensive ein bisschen zuverlässiger wieder zu agieren. Wissen alle, es gibt weiter Personalprobleme, Kimmich wird weiter fehlen, das hilft nicht unbedingt der Stabilisation der Mannschaft, aber im Selbstverständnis der Münchner sollten auch mal wieder Siege drin sein, die nicht nur zustande kommen, weil man offensiv sehr gut ist, sondern eben auch, weil man einfach gut verteidigen kann. Das dürfte auch der Anspruch des Rekordmeisters sein. Mal gucken, ob das gegen stürmische Schwaben gelingt. Wir sind gespannt und hören uns dann gleich nach einer kurzen Pause wieder mit dem nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Das ist das Duell zwischen Wolfsburg und Köln. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de zur Folge in der englischen Woche zum 16. Spieltag. Das Eröffnungsspiel, das haben wir besprochen. Der Rekordmeister muss nach Stuttgart und wir haben Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring mit seiner Einschätzung eben hier schon vor der Pause gehört. Jetzt blicken wir auf das zweite Spiel in unserer Agenda. Es ist das Duell zwischen Wolfsburg und Köln. Köln, ja, musste am vergangenen Spieltag eine Niederlage gegen Augsburg hinnehmen und das zu Hause sicherlich kein komplett zufriedenstellendes Ergebnis. Auf der anderen Seite haben wir aber die Wolfsburger, die blicken auf wirklich noch deutlich weniger zufriedenstellendere Wochen zurück. Jetzt wieder drei Liga-Niederlagen in Folge, zuletzt eben gegen eigentlich schwächelnde Stuttgarter in dieser Saison. Also viele Fragezeichen bei Wolfsburg. Auch der neue Trainer scheint nachhaltig nicht das Team bis jetzt erreicht zu haben. Als erstes wollen wir deswegen natürlich die Sicht der Wolfsburger aufs kommende Spiel gegen Köln bekommen und diese liefert uns Dennis Lindner. Hier ist er mit seiner Einschätzung für euch.
VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Ja, nach den letzten hervorragenden Ergebnissen hat sich auch das Ergebnis vom Wochenende sehr, sehr schön eingereiht. Es war ein wirklich ziemlich, ziemlich schwaches Spiel von der Mannschaft. Man hat sich wieder mal doof angestellt, den Gegner viel zu viele Chancen gelassen und es wird immer deutlicher, dass der Mannschaft einfach ein paar Grundlagen fehlen, die man mit ziemlicher Sicherheit zwischen Samstag und dem Spiel am Dienstag nicht gelöst haben wird, sondern es wird halt ja, weiter so gehen. Dazu kommt jetzt mit Köln noch eine Mannschaft, die wahnsinnig übers Körperliche, über den Einsatz, über das Powerspiel kommt. Und das ist kein wirklich gutes Vorzeichen. Man muss wirklich gucken, wie sich die Mannschaft da durchschlägt. Die Verantwortlichen haben das jetzt auch schon gesagt, dass es aktuell einfach ja nicht reicht. Nicht reicht. Es wurde in der Vorbereitung wurden Fehler gemacht. Man hat offensichtlich mit Marc van Bommel einfach einen Trainer gehabt, der entgegen aller Planungen und Vorhersehungen überhaupt gar nicht zur Mannschaft gepasst hat, dessen ganze Idee nicht zu dem passt, was diese Mannschaft gebraucht hätte. Und ja, da zahlt man jetzt sozusagen die Raten für diesen Fehler, den man so früh gemacht hat, den man auch sehr, sehr früh ja, beseitigt hat mit Marc van Bommel durch die Trennung. Und Florian Kohfeldt ist jetzt so ein bisschen der ärmste Typ der Bundesliga, der hinkommt, eine Mannschaft, die im Dreitagesrhythmus spielen muss, übernimmt und feststellt, die sind einfach nicht fit. Da fehlen Grundlagen, da fehlt Spritzigkeit, da geht es um um ganz, ganz viel, was da fehlt. Und das wird jetzt halt leider immer deutlicher. Dadurch, dass das jetzt immer mehr Mannschaften gesehen haben, fällt es denen natürlich auch immer leichter, das zu enttarnen. Und tja, so kann man nur hoffen, dass wir gegen Köln uns irgendwie noch schadlos halten, vielleicht irgendwie einen glücklichen Sieg über die Runde bringen. Ich glaube auch, also dazu kommt noch, man ist halt in so einer Abwärtsspirale. Wir hatten gegen Stuttgart nicht viele Chancen und die, die wir hatten, wurden teilweise wirklich kläglich vergeben. Deswegen wäre es halt auch wahnsinnig wichtig, dass man, wenn man mal eine Chance hat, die vielleicht einfach mal nutzt. Vielleicht ist dann mehr möglich. Es wäre auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, jetzt gegen Köln nochmal Punkte zu holen, weil zum Jahresabschluss geht es dann am Freitag nach Bayern und da brauche ich schon wirklich sehr, sehr viel Fantasie und wahrscheinlich höchst illegale Drogen, um mir vorzustellen, dass wir da noch wichtige 3 Punkte holen. Deswegen, ja, geht es jetzt eigentlich nur noch um das Spiel gegen Köln. Personell muss man gucken, wie es aussieht. Paulo Ottavio scheint sich schwerer verletzt zu haben. Der ist auf keinen Fall dabei. Luka Waldschmidt muss man gucken. Der hat auch irgendwo einen Schlag, glaube ich, abgekriegt. Da prüft man und guckt, wie es aussieht, bevor der jetzt am Freitag spielen kann. Sonst sind weitestgehend alle dabei, aber ja, da müssen wir schauen, wie es geht. Wie gesagt, ich hoffe auf einen ganz, ganz, also nein, eigentlich hoffe ich auf einen hohen Sieg, aber das wird nicht passieren. Deswegen habe ich die Hoffnung, vielleicht einen knappen Sieg zu schaffen. Auch das wird irre schwer. Man muss halt einfach gucken. Man hört schon raus, ich bin nicht wahnsinnig optimistisch. Ich denke, vor der Rückrunde können wir nicht mehr mit einem besonders spielstarken VfL Wolfsburg rechnen, sondern müssen uns da noch ein bisschen gedulden und in der Rückrunde hoffe ich dann, dass dann der neue Trainer sich mehr einbringen kann, der Mannschaft mehr mitgeben kann und man auch so dann seine Punkte holt, die nötig sind, um das zu erreichen, was man so vorhatte.
Das also Dennis Lindner mit der Einschätzung aus Wolfsburger Sicht und gar nicht lang drum herumreden und einfach die Sicht des Gegners auch direkt hören, die liefert heute Thomas Reinscheid von FC.com und hier ist er mit seiner Einschätzung des kommenden Spiels zwischen Wolfsburg und Köln.
Teil 2 von 3 im Jahresendspurt für den 1. FC Köln. Der VfL Wolfsburg steht an, beziehungsweise die Reise zum VfL Wolfsburg auswärts seltenst gelungen für den FC. 8 Spiele ungeschlagen, Wolfsburg gegen den FC. Ja, aber wer sich die Form der Wolfsburg in den letzten Wochen angeguckt hat, durchaus durchweg schlagbarer Gegner. Eigentlich muss der FC da sogar punkten. Ja, man hat sich selber so ein bisschen unter Zugzwang gebracht durch die Niederlage gegen Augsburg und direkten Konkurrenten damit wieder in Schlagdistanz geholt. Selber dadurch ein bisschen jetzt deutlich weiter den Blick nach unten richten müssen. Ja, waren das übliche Augsburg-Spiel, was ich befürchtet hatte, nur leider nicht mit dem guten Ausgang für den FC wieder einmal. Also Augsburg ist echt extrem unangenehm, extrem eklig zu spielen jedes Mal. Ja, dann nutzt man seine Chancen nicht. Augsburg ja, macht aus seinen Möglichkeiten das Beste, verteidigt sehr, sehr geschickt. Der FC im Offensivspiel dann doch ein bisschen einfallslos oder eindimensional unterwegs. Ja, und dann knallt Dorsch kurz vor Schluss natürlich das Ding in den Giebel, macht es dann sehr schön für Augsburg, aber nicht wirklich gut für den FC dann. Ja, eine vermeidbare Niederlage, wenn auch nicht ganz unverdient. Augsburg echt aus seinen Mitteln mit der ersatzgeschwächten Truppe das Beste gemacht. Muss man dann neidlos anerkennen. Was an dem Tag nicht gereicht hat. Ein bisschen mit der Doppelspitze gehadert. Alle Beteiligten danach. Ja, scheint nicht so recht zu funktionieren zwischen Anthony Modest und Sebastian Andersson. Also die Chemie passt noch nicht wirklich. Dafür die Szene direkt am Anfang eigentlich quasi ja, exemplarisch, wo Modest aufs Tor köpft, da Andersson eigentlich mit Wucht dahin gekommen ist, glaube ich, die bessere Position hatte für den Kopfball. Ja, es ist ein bisschen schwierig, gerade alles einzuordnen, mitten in der englischen Woche. Muss man jetzt schauen, wie es in Wolfsburg aussieht. Man könnte Wolfsburg überholen mit einem Sieg, die da auch unten mit reinziehen, nochmal mehr. Ja, wäre eigentlich ganz gut und ich glaube tatsächlich, ja, die Stimmung in Wolfsburg ist sehr, sehr bescheiden. Gab Schmadtke Rausrufe. Ich glaube, das wird vielen rund um den 1. FC Köln gut tun, wenn sich das am Dienstag wiederholen würde. Ja, vom Sportlichen her, der FC muss weiterhin auf Elias Skiri verzichten, der sich krank abgemeldet hatte vor dem Augsburg-Spiel. Sehr wichtiger Spieler, wer die Bilanz liest mit ihm und ohne ihn, der weiß, wie wichtig er für den FC ist. Marc Uth kehrt zurück in den Kader. Ob er richtig fit ist, wird man nach 2 Wochen Pause sehen müssen. Tim Lemperle reist deswegen auch mit nach Wolfsburg als 21. Mann, um zu gucken, falls bei Marc Uth dann doch nicht reichen sollte. Ja, und ansonsten, Baumgart hat schon gesagt, man wird auf die Doppelspitze wieder setzen, auf viel Wucht, viel Durchschlagskraft letztlich im 16er. Ob das so gut harmoniert, das ist eben die Frage. Ansonsten muss der FC zusehen, dass er die Defensive langsam mal dicht bekommt. Noch kein Spiel ohne Gegentor in der Bundesliga-Saison. Das einzige Spiel ohne Gegentor war das Pokalspiel in Stuttgart. Ja, in Wolfsburg hatte man immer ein bisschen unglücklich verloren in letzter Zeit. Hat eigentlich immer ganz gut mitgespielt, aber eben ja, letztlich den Punch nicht gehabt. Das wird, glaube ich, wichtig sein. Ja. Den am Dienstag zu entwickeln, vielleicht auch relativ früh schon was zu zeigen, weil Wolfsburg echt verunsichert daherkommt. Die wollen aber sicher auch liefern. Dementsprechend erwarte ich eine relativ, ja, wie soll ich sagen, relativ intensive, relativ wuchtige Anfangsphase, wo beide versuchen, ihr Spiel durchzusetzen. Ja, muss man dann sehen, welche Spielanlage sich da durchsetzt. FC ja sehr flankenlastig. Ich habe in den Statistiken zum Spiel gesehen, Wolfsburg noch kein Tor nach einer Flanke kassiert. Dementsprechend muss man halt sehen, wer da am Ende die Oberhand behält. Ich glaube, der FC hat ganz gute Chancen, mit seiner Spielweise Wolfsburg weh zu tun. Kommt dann letztlich darauf an, ob man aus den Chancen oder den aussichtsreichen Situationen dann auch was macht. Dementsprechend hoffe ich mal auf einen Auswärtssieg, tippe ein 3-1 auf den 1. FC Köln. Wenn ich optimistisch war, ging es immer schlecht aus, das muss sich jetzt mal ändern. Dementsprechend ja, hoffe ich, dass der FC sich ein bisschen ruhigere Weihnachten verschaffen kann und dann vielleicht sogar beim letzten Heimspiel gegen Stuttgart zum Abschluss der Hinrunde nochmal nachlegen kann.
Das also die Einschätzung direkt aus Köln von Thomas Reinscheid von FC.com auf das kommende Spiel zwischen Wolfsburg und Köln, auf das ich tatsächlich auch sehr gespannt bin. Denn gerade Wolfsburg, da ist schon eine Menge Zugzwang da. Der Kader gibt es eigentlich her. Köln ist aber sicherlich nicht der einfachste Gegner in diesem Jahr. Also ja, schon spannend, gerade aus Wolfsburger Sicht, was in diesem Spiel uns erwartet in der englischen Woche. Und dann natürlich auch den Ton vorgibt, ob man jetzt vielleicht doch nochmal die Stimmung ein bisschen drehen kann. Mit 2 Siegen schnell hintereinander. Ja, doch nochmal ja, fröhlicher ins Weihnachtsfest gehen kann auf Wolfsburger Seite. Es wird spannend, das gilt natürlich auch für das nächste Duell, über das wir nach einer kurzen Pause sprechen, das ist das Duell zwischen Mainz 05, Hertha BSC. Ihr ahnt es, Marc Schwitzki wartet hinter der nächsten Werbepause mit seiner Einschätzung. Ich freue mich drauf, bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. 2 Spiele, die haben wir bereits besprochen in diesem Special zum 16. Spieltag und das dritte folgt auf dem Fuße. Es wird in Mainz stattfinden bei den 05ern, die zuletzt ergebnistechnisch nicht mehr ganz so liefern konnten. Zumindest am vergangenen Wochenende gab es eine Niederlage, aber eben gegen die Bayern und das bei einem Auftritt, wo er hinten raus so ein bisschen die Kraft gefehlt hat. In der ersten Halbzeit ist man in Führung gegangen und das nicht mal wirklich unverdient. Also auch da hat man gezeigt, die Mainzer schon auf einem anderen Level unterwegs sind in der letzten Hinrunde, die ja historisch schlecht auch für die Mainzer lief. Dieses Mal ja, droht der Abstiegskampf nicht so konkret. Und das könnte auch für die Hertha dann der Fall sein, wenn man die Siegesserie jetzt endlich mal anfängt. Es gab zuletzt tatsächlich wieder einen Sieg, und zwar gegen Bielefeld. Am Ende ein 2:0 für die Hertha und erste erkenntliche offensive Abläufe. Das schon mal gute Nachrichten unter Taifun Korkut. Aber wir haben natürlich Experten hier, die uns das genauer erklären können. Dieses Mal hören wir Marc Schwitzki von Hertha Base, wie er auf das kommende Duell blickt. Ich möchte euch gar nicht länger warten lassen. Hier ist die Einschätzung von Marc.
So, guten Tag an Star-Moderator Julius Eid und die Bully-Special-Hörerschaft. Mein Name ist Marc Schwitzki und ich werde jetzt ein bisschen was über das Spiel Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld erzählen. Das Fazit nehme ich mal schon mal vorweg. Hochverdienter 2:0-Sieg, Heimsieg für Hertha. Der erste Sieg seit über 7 Wochen. Unglaublicher Brustlöser für die ganze Mannschaft, glaube ich. Das war immens wichtig. Man hat einen direkten Konkurrenten auf Abstand gehalten. Auf Platz 17 hat man jetzt 8 Punkte Abstand. Das war, wie gesagt, ein unglaublich wichtiger Sieg, auch weil so Mannschaften wie Augsburg, die ja drumherum stehen, sich entschieden haben, auch jetzt langsam zu punkten. Und es brauchte diesen Sieg, es war ein Pflichtsieg. Und Hertha hat sich wirklich gut präsentiert, auch wenn Bielefeld ja so einen unerklärlichen Aussetzer hatte, wie ich finde. Aber chronologisch vielleicht. Hertha und Bielefeld kamen ja relativ gleich auf in die Partie, 10 zerfahrene Minuten, so ein bisschen das erwartete Spiel. Und dann kam die erste Offensiv- und Drangphase von Hertha BSC, wo man dann schon wieder diese Fortschritte im Spiel gesehen hat, die es unter Taifun Korkut jetzt gibt und die auch nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Jetzt nach 2 Spielen sicherlich die großen Proben mit den sehr schwierigen Gegnern kommen noch, aber für sich genommen, für die 2 Spiele, die bisher waren, gibt es diese Fortschritte. Und die waren, wie gesagt, auch gegen Bielefeld zu sehen. Man hat in einem neuen System gespielt, was heißt neues System, leichte Anpassung zum alten. Ich hatte das ja auch schon, glaube ich, im Vorgespräch mal erzählt, dass ich mir auch vorstellen kann, dass Taifun Korkut die Raute auspackt, weil dieses flache 4-4-2 mit den 2 Flügelspielern halt das Problem hat, dass du nur 2 Defensivketten mehr oder weniger aufbauen kannst. In dieser Raute hast du halt noch mit Santi Ascasibar in dem Fall einen 6er. Das lässt sich vor allen Dingen defensiv stabiler wirken, das hat man auch gesehen. Und Hertha hat ein Überangebot an guten zentralen Mittelfeldspielern, aber weniger gute offensive Außenspieler. Und ich finde, auch das bedient dieses System. Also Suat Serdar kam zurück nach einer Erkältung, hat dann mit Ascasibar, Darida und Jovetic auf der 10 quasi das Mittelfeld gebildet. Vorne Richter, Belfodil. Und das hat wirklich schon gut ausgesehen. Wie gesagt, auch schon in dieser ersten Drangphase, wo Hertha 1:0, 2:0 in Führung gehen müsste, es aber noch nicht tut. Dann plätschert die Partie nach der ersten Drangphase so ein bisschen dahin. In der zweiten Halbzeit geht es relativ schnell ja mit dem Tor von Jovetic los, 1:0. Direkte Kopie aus dem Stuttgart-Spiel, Plattenhardt mit der Flanke nach innen, Belfodil legt für Jovetic ab, der schließt wieder sagenhaft schön ab und es steht 1:0. Dann ist es wieder dieses Spiel, dass Hertha eigentlich das 2:0 machen muss, Umschaltaktionen hat, sie nicht zu Ende spielt, man vielleicht doch nochmal zittern müsste, auch wenn Bielefeld, wie gesagt, erschreckend schwach war nach vorne. Und dann in der 95. Minute erlöst dann Davy Selke sich und das Team und die Fans und alle, weil es wird Davy Selke jetzt in den letzten Wochen, Monaten wirklich nicht einfach war. Er verkam wieder so ein bisschen zu einem Meme, wurde verspottet, was auch immer unschön ist. Hat aber dann astreines Schirmertor erzielt, 2:0. Vielleicht auch die entscheidende Weiterentwicklung, weil in den letzten beiden Heimspielen unter noch Paul Dardai hat man auch jeweils 1:0 geführt gegen Augsburg und Leverkusen und jeweils nicht den Sack zumachen können und noch das 1:1 kassiert. Unter Taifun Korkut ist das jetzt zumindest in dem Beispiel nicht passiert und so muss man wirklich ein positives Fazit ziehen. Wie gesagt, klar, es war in Stuttgart Platz 15, es war Arminia Bielefeld Platz 17 und trotzdem waren die Leistungen sehr viel ermutigender als noch unter Paul Dardai zuletzt. Man erkennt erste Ansätze eines strukturierten Offensivfußballs. Die Spieler haben Spaß am Spiel, strahlen Spielfreude aus, haben wirklich Bock. Und mit diesen kleinen Erfolgserlebnissen, seien das Zweikämpfe, seien das gelungene Angriffe, Pressing-Situationen, was auch immer, merkt man, dass diese Mannschaft Minute zu Minute mutiger wird und mehr zur Einheit wird. Weil ohne Erfolgserlebnisse kannst du es vergessen. So. Du brauchst Erfolgserlebnisse, um wirklich zusammenschmelzen zu können. Und ich habe das Gefühl, dass Taifun Korkut diesen Kader einfach positiver denkt als Paul Dardai. Paul Dardai hat eher in den Dingen gedacht, gefühlt, in denen die Mannschaft nicht kann. Und davon gibt es natürlich einige, aber die Frage ist, ob das so zielführend ist. Das können wir nicht, da brauchen wir mehr Sicherheit. Und Und das hat sich, finde ich, in der gesamten Haltung der Mannschaft wiedergespiegelt. Und der Teil von Korkut, der denkt sich halt, naja gut, das und das können wir nicht, aber wir haben ja nur Jovetic und wir haben ja einen ballsicheren Belfodil und wir haben ja einen Suat Serdar. Warum denn damit nicht versuchen, Fußball zu spielen? Und die Truppe hat mehr Spaß, macht mehr Spaß. Und so, das sind jetzt, das erstmal als positives Fazit. Natürlich jetzt, englische Woche, Mainz als erster Reality-Check so ein bisschen. Da ist jetzt die Frage, wie die Mannschaft auftritt, weil Mainz nun mal, ne, wir brauchen nicht mehr groß über Mainz reden. Das ist einfach, seit Bruce Svensson dort übernommen hat, brutal gut. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft diese erste richtige Härteprobe annimmt. Man will, glaube ich, die Hinrunde mit einem guten Gefühl beenden. Das Dortmund-Spiel am 17. Spieltag wird vielleicht nicht dazu einladen. Dann wäre doch was Überraschendes gegen Mainz ganz gut. So wie Hertha aktuell auftritt, kann ich mir vorstellen, dass da was geht. Dafür darf Mainz aber nicht seinen besten Tag erwischen. Wenn das so ist, dann wird Hertha, denke ich mal, doch unterlegen sein in manchen Kategorien. Trotzdem, man kann jetzt wieder mutiger nach vorne gucken, glaube ich, als Hertha-Fan. Und allein das gibt jetzt Freddy Bobic aktuell schon ein bisschen recht, was den Trainerwechsel angeht, ohne zu weit zu schauen zu wollen oder so. Aber im Kontext dessen, was Hertha bisher in der Saison geliefert hat, sind die letzten beiden Spiele schon eine positive Offenbarung gewesen. Das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht auf die Situation werfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, lieber Marc, und bis zum nächsten Mal. Kriege ich da schon mal direkt zurück. Bedanke mich für die ausführliche Einschätzung, damit wir auch vorbereitet sind. Natürlich jetzt heute ein bisschen mehr aus Hertaner Sicht, weil wir keine Mainzer Sicht dazu bekommen haben aufgrund des ganzen Terminstresses so kurzfristig. Aber trotzdem, denke ich, war da vieles bei, was ja auch beide Blickfelder auf das Spiel ermöglicht. Mainz sicherlich nach der Saison bis jetzt leichter Favorit, aber Hertha eben im Aufwind und deswegen ganz schwer auszumachen, wer hier am Ende die Nase vorne haben könnte. Und ich bin gespannt, das zu beobachten, auch am Dienstag dieses Spiel, genau wie das nächste Spiel, über das wir noch sprechen werden. Dann ist der Dienstag zu, aber ein Spiel fehlt noch in unserer Dienstagsvorbesprechung, ist das Spiel zwischen Bielefeld und Bochum, Aufsteiger des letzten Jahres gegen Aufsteiger diesen Jahres, und die Frage, ja, wer steckt da eigentlich wie tief im Abstiegskampf? Das klären wir nach einer ganz kurzen Pause.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort, und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind noch am Dienstag der englischen Woche des 16. Spieltages, aber da gibt es nur noch ein Spiel zu besprechen, und jeder, der den Spielplan kennt und gesehen hat, welche Spiele wir bis jetzt besprochen haben hier im Bully-Special, der weiß, was folgen wird. Es ist das Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum, damit zwischen dem Aufsteiger des letzten Jahres und dem Aufsteiger diesen Jahres. Und der Aufsteiger diesen Jahres, für den läuft es bis jetzt deutlich besser. Nach 15 Spieltagen 20 Punkte, zuletzt ein Remis gegen Borussia Dortmund geholt, damit eben quasi die Hälfte des Solls. Man setzt ja immer noch diese 40 Punkte, braucht man für den Klassenerhalt-Regel an, auch wenn sich in den letzten Jahren bewahrheitet hat, dass man meist sogar deutlich weniger braucht. Dennoch, gute Punkteausbeute, anders sieht es beim Tabellen-17. Von Arminia Bielefeld aus. Da hat man nur 10 Punkte, hat also noch einige Aufgaben vor sich, und ein Aufsteiger ist vielleicht die beste Chance, um endlich mal Punkte nachzulegen, jetzt wo man auch am vergangenen Wochenende der Hertha unterlag. Ob das gelingen kann, dass Arminia jetzt hier mal die Punkte sammelt, die sie dann doch irgendwann dringend benötigen, das wollen wir hören von Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Hier ist sie mit ihrem Blick auf das anstehende Spiel von Bielefeld gegen Bochum.
Ich glaube, je weniger ich über dieses Spiel gegen Hertha verliere, desto besser. Das hat überhaupt nicht gepasst, also gar nichts einstellungstechnisch, nicht gut. Die einzige Statistik, in der man besser war, waren, glaube ich, absolvierte Kilometer. Sagt viel darüber aus, wie schlecht es im Endeffekt war. Es war neben Fürth die schlechteste Saisonleistung. Das ist nicht gut, wenn man diese englische Woche erfolgreich starten will. Ich hätte jetzt auch einfach gesagt, dass Hertha mit allem Respekt aber noch die Mannschaft war, die man am ehesten hätten schlagen können in dieser englischen Woche neben Bochum und Leipzig. Gegen Bochum wird es extrem schwer. Die kommen jetzt mit einer breiten Brust. Ich glaube, dieses 1-1 war das Schlimmste, was Bielefeld passieren konnte, weil es eben für Bochum, ja, eigentlich, glaube ich, gemessen in der ersten Halbzeit fast noch ein Punkt zu wenig war. Oder mit 2 Punkte zu wenig. Das wird jetzt eher blöd. Bochum geht halt einfach als Favorit in dieses Spiel rein und das darf dir halt als Verein, der schon ein Jahr länger in der Bundesliga spielt, im Prinzip nicht passieren. Klar ist, es muss ganz, ganz schnell eine Reaktion geben. Es muss eine Rotation in der Mannschaft geben. Man muss wirklich mal überlegen, ob ein Fabian Klose trotz allem, was er tut für diese Mannschaft, nicht der zentrale Spieler vorne sein kann und sein darf. Vor allem, weil vor der Saison mehr oder weniger ja das Zeichen gesetzt wurde. Naja, er wird halt nicht mehr so viel Spielzeit bekommen, dadurch, dass man Prietl dann auf dem Feld eigentlich zum Kapitän gemacht hat. Es wird auf jeden Fall nicht leichter und wie Leipzig jetzt auch aufgetreten ist mit Tedesco auch, aber jetzt, um erstmal auf das Spiel am Dienstagabend zu gucken, ich hoffe, also meine naiv hoffnungsvolle Seite hofft auf einen dreckigen Heimsieg endlich mal. Ich glaube, gerade gegen Bochum wäre das nochmal wichtig, aber dieses Stadion wird, glaube ich, selbst, also wenn man die 50% Kapazität sieht, nicht mal halb ausverkauft sein, wenn ich mir so die Verkaufszahlen angucke. Und man kann es den Menschen aufgrund der pandemischen Lage als auch der Leistung zu Hause nicht wirklich verübeln. Realistisch gesehen erwarte ich einen 2-0 für Bochum. Und das tut tatsächlich weh, als Bielefeld-Fan so auszudrücken. Aber ja, also ich hoffe, Vassiliadis ist dann freigetestet. Sonst sehe ich da im Mittelfeld relativ schwere Zeiten auf Bielefeld zukommen. Die Schnelligkeit, da hat Brunner zuletzt gegen Ljubicic gezeigt, da ist er nicht voll auf der Höhe. Also generell ist Bochum in vielerlei Belang vielleicht außer die Abwehr klar überlegen.
Ja, ein resignierter Gruß aus Bielefeld von Eva Bohle hier vor dem Duell ihrer Arminia gegen den VfL Bochum, der ja mittlerweile, muss man so sagen, wahrscheinlich doch als leichter Favorit hier in dieses Auswärtsspiel geht. Dennoch denke ich, als der Arminia mindestens einen Punktgewinn zu Hause zuzutrauen, ein vielleicht dann eher zähes 0-0 oder 1-1 ist für mich auch noch im Bereich des Möglichen, was dieses Spiel angeht. Das Tragische ist eben dann auch, dass dieses Ergebnis eher dem Aufsteiger weiterhilft als der Mannschaft, die im Moment auf einem direkten Abstiegsplatz, nämlich Platz 17, steht. Also ein Sieg wäre dringend notwendig, nur sehen, ja, das kann ihn nicht jeder unbedingt, aber Weihnachtswünsche an Eva, vielleicht klappt es ja doch an diesem Dienstag. Und das war tatsächlich auch das letzte Spiel an diesem Dienstag, was wir zu besprechen haben. Wir gehen noch einmal in eine ganz kurze Trainerpause, um dann direkt weiterzumachen mit dem Mittwoch und als erstes da mit der Rückkehr von Adi Hütter. Naja, nicht wirklich die Rückkehr, er ist in Gladbach, aber Frankfurt besucht den alten Trainer. Ich weiß nicht, was der Fachtermini für eine solche Art des Wiedersehens ist. Wiedersehen wahrscheinlich. Auf jeden Fall wird es spannend, denn Hütter ist durchaus, ja, in Gefahr. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben schon den ersten von 2 Tagen, den der 16. Spieltag umfasst, besprochen. Der Dienstag, der mit den Bayern losging und hier in der Besprechung mit Bielefeld und Bochum endete. Da sind 4 Spiele schon im Kasten, das bedeutet 5 stehen noch vor uns hier in der Vorbesprechung von allen anstehenden Spielen des 16. Spieltages. Und das erste Spiel, was wir am Mittwoch besprechen wollen, das ist das Duell zwischen Gladbach und damit Adi Hütter gegen seine Ex aus Frankfurt. Die Eintracht gereist zu Gladbach und Gladbach ja und auch Hütter schwer angeschlagen. In den letzten 3 Spielen gab es insgesamt 14 Gegentore, 1x6, 2x4. Also da die hohe Gefahr, vor allen Dingen weil die Eintracht endlich zurück in die Spur gefunden hat, zuletzt drehte sie ein 2:0 Rückstand gegen Bayer Leverkusen, auch eine Mannschaft mit durchaus hochkarätigen Spielern in ihren Reihen, in einen 5:2 Heimsieg. 4 Siege aus den letzten 5 Spielen. Da scheint man deutlich besser zueinander gefunden haben mit dem neuen Trainer Glasner, als es der Ex eben Adi Hütter mit Gladbach bis jetzt geschafft hat. Was man durchaus mit auch ein wenig Häme sehen würde oder könnte bei den Anhängern der Eintracht. Man weiß ja, der Abgang lief nicht komplett versöhnlich ab. Ob das wirklich so ist und ob wir da viel Häme raushören können, wenn wir Frankfurt fragen, das hören wir jetzt. Wir hören nämlich Christoph Senft mit seiner Einschätzung des kommenden Spiels aus Frankfurter Sicht für euch.
Gute, hi, hier ist der Christoph mit meinem Part zu Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt am Mittwochabend aus Sicht der Eintracht. Kurzer Rückblick erstmal zu dem Spiel am Sonntagabend. Eintracht gegen Bayer Leverkusen, 5:2 Heimsieg, überraschendes Ergebnis, deutliches Ergebnis, gerade nach einem 0:2 Rückstand. Ich glaube, damit haben nicht mehr ganz so viele gerechnet, aber es hat so ein bisschen auch gezeigt, was in der Eintracht diese Saison drinsteckt. Viel Mentalität, viel Kampfwillen, dann aber auch sehr, sehr überraschend, wirklich ganz, ganz super Angriffe, super Tore, spielstark und haben sich nach dem frühen Rückstand nicht beirren lassen und haben zur richtigen Zeit dann in der zweiten Halbzeit die Nadelstiche gesetzt. Und dann am Ende hinaus doch sehr deutlich das 5:2 gegen Leverkusen erzielt. Wie gesagt, Punkte, mit denen jetzt nicht jeder am Sonntagabend gegen Leverkusen gerechnet hat, haben uns ja auch bisher sehr schwer zu Hause getan gegen Union Berlin. Letztes Mal ja auch erst den ersten Heimsieg, jetzt den zweiten Heimsieg direkt hinterher. Haben eine positive Woche damit abgeschlossen mit dem Weiterkommen in der Europa League und jetzt dem Sieg am Sonntag gegen Leverkusen. Sind jetzt in der Tabelle doch geklettert, auch mit dem Torverhältnis haben wir uns da einen Gefallen getan. Und jetzt steht am Mittwoch das spannende Spiel gegen Gladbach im Raum und vor der Brust. Einerseits vielleicht der beste Zeitpunkt auf Gladbach zu treffen, andererseits vielleicht auch der schwierigste, weil sie ja doch sehr, sehr angeschlagen sind. Wir treffen mit Adi Hütter auf unseren ehemaligen Trainer, der die Eintracht wahrscheinlich noch sehr, sehr gut kennt und entsprechend die Mannschaft darauf einstellen kann. Andererseits ist Gladbach momentan in der Phase, mit der sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben. Die haben jetzt einiges an Gegentoren bekommen und stehen mächtig unter Druck. Und das ist, denke ich, auch immer so ein bisschen das Gefährliche. Andererseits, wenn sie schon mal angeschlagen sind, vielleicht hat die Eintracht gerade dann die Möglichkeit, nach dem Spiel gegen Leverkusen nochmal da wirklich nachzusetzen, die Schwächen der Mannschaft auszunutzen. Aber wird einfach ein ganz schwieriges Spiel, glaube ich, weil man die Situation nicht so wirklich richtig gut einschätzen kann. Man muss gucken, wie die Belastung bei der Eintracht sein wird. Wir haben jetzt Sonntag, Donnerstag, Sonntag gespielt, spielen jetzt am Mittwoch direkt wieder. Das könnte auch nochmal ein Thema sein. Klaassen hat ja jetzt bei dem Spiel gegen Leverkusen 3-4 Mal rotiert. Die Mannschaft ist toi 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 sehr fit. Ich glaube, wir sind auch alle gesund aus dem Spiel rausgekommen gegen Leverkusen. Keine Sperren, keine großen Verletzungen. Von daher sieht es da gut aus. Und die Eintracht zeigt sich ja auch recht variabel, was die Aufstellung angeht. Und müssen wir dann mal gucken, was an dem Mittwochabend gegen Gladbach möglich ist. Ich denke, die Eintracht wird hoffentlich an ihre Erfolgsspur anknüpfen und wenigstens punkten. Dann wartet noch gegen Mainz zum Rückrundenabschluss oder zum Hinrundenabschluss noch ein ganz unangenehmes Spiel. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass wir jetzt erstmal die 3 Punkte gegen Leverkusen geholt haben, dass wir in der Tabelle nach oben geklettert sind. Wie gesagt, wir orientieren uns tendenziell Richtung Platz 7, 8, 9, 10. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg, das zu festigen. Und so langsam zeigt sich aber auch noch mal mehr die Handschrift von Glasner, was viele ja auch schon in Frankfurt kritisiert haben. Und er stand schon auch ein bisschen unter Druck, gerade vor diesen Spielen gegen Bochum und Fürth. Da ist jetzt wieder noch mal ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt. Von daher sind wir hier im Umfeld jetzt guter Dinge, dass wir da den nächsten Schritt gemacht haben. Wir haben viele Mittelfeldspieler, die jetzt auch Tore gemacht haben. Sohn mit einer, denke ich, überragenden Leistung, super Ball als Vorlage, super Tor selbst geschossen. Klar, die klassische Neuner-Stürmer-Problematik bleibt immer noch so ein bisschen Thema in Frankfurt, aber wer weiß, vielleicht tut sich da auch in der Winterpause was oder Sam Lammers schafft es doch nochmal irgendwie Fuß zu fassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass die Eintracht in Gladbach punkten wird und wir sehen ein 2:2 und genau, bleibt gesund, eine gute Woche, ciao, ciao.
Das war Christoph Senft mit seiner Einschätzung des kommenden Spiels zwischen Gladbach und Frankfurt und ich finde ihn da vielleicht sogar etwas zweckspessimistisch, was seinen Tipp am Ende angeht. Er hat in den letzten 3 Spielen durchaus gesehen, dass die Abwehr, die Defensive mächtig wackelt bei den Gladbachern. Frankfurt hingegen hat so ein bisschen Zug wieder dazu gewonnen und ich sehe durchaus das Potenzial, dass sie auch in diesem Spiel wieder mehr als einen Treffer erzielen können und dass Gladbach das aber nicht unbedingt kann. Also das 2:2 vielleicht sogar konservativ getippt aus Frankfurter Sicht von Christoph. Ich Ja, hab zumindest das Gefühl, dass auch die Motivation bei Ex-Spielern hoch sein wird, Hütter zu zeigen, dass er vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat mit seinem Abgang Richtung Gladbach und dass man das auch sehen wird im Ergebnis. Also für mich ein Frankfurt-Sieg nicht so weit weg und deswegen würde ich tatsächlich vielleicht sogar mit einem, sagen wir mal, 1:2 oder 1:3 Tipp abschließen Richtung Frankfurt. Ich könnte mir vorstellen, es werden ganz, ganz harte Tage jetzt vor Weihnachten nochmal für Adi Hütter und es wird sehr spannend auch zu beobachten sein, ob Max Eberl da seinen Treueschwüren bis zum Fest der Liebe auch noch an diesen Treueschwüren festhält. Wir sind gespannt, wir sind natürlich auch gespannt, wie das Duell zwischen Union Berlin und Freiburg laufen könnte und auch da haben wir natürlich was für euch vorbereitet. Kleine Trainerpause und dann geht's weiter mit der nächsten Vorschau auf Union gegen Freiburg.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Und da sind wir wieder beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Nach oder vor der kurzen Pause haben wir über das Duell zwischen Gladbach und Frankfurt gesprochen und Christoph Senf dazu gehört mit seiner Einschätzung. Und jetzt haben wir als nächstes auf dem Programm das Duell zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg. Zwei Mannschaften, die über weite Strecken der Saison sehr gut unterwegs waren, die aber in den vergangenen Wochen und vor allen Dingen auch im vergangenen Wochenende dann nicht mehr ganz so erfreuliche Ergebnisse hinnehmen mussten. Freiburg musste eine Niederlage zu Hause hinnehmen. Das Ganze im Duell gegen die Hoffenheimer, die zu Gast waren. 1:2 verlor man da. Auf der anderen Seite, Union Berlin lieferte die erste kleine Sensation. Greuther Fürth schaffte Historisches, den ersten Heimsieg der gesamten Vereinsgeschichte in der Bundesliga. Und da wollte man sicherlich nicht unbedingt der Verein sein, der dafür verantwortlich ist, dieses Ergebnis in Fürth zustande zu bringen. Nun geht es, wie gesagt, gegeneinander und das in der Alten Försterei. Meist ein Vorteil für Union Berlin. Ob die Freiburger sich trotzdem Chancen ausrechnen, das hören wir jetzt von Michael Schröder vom Füchsle Talk. Hier ist er für euch mit seiner Einschätzung dieses Duells.
Hallo zusammen. Vielleicht ein kurzes Wort zum Spiel gegen Hoffenheim, ohne allzu viel auf den Schiedsrichter drauf zu hauen, nachdem ich kurz auf den Schiedsrichter draufgehauen habe. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man ja jemanden nicht bestraft dafür, dass er jemand anderes am Trikot zieht, ihn zu Boden reißt und stattdessen ihm dann der Mannschaft, die diese Foul begeht, im Anschluss direkt einen Freistoß gibt, der zu einer Ecke führt, der zu dem 1:2 aus Freiburger Sicht führt. Das gesagt, das ist mir ein absolutes Rätsel ist, zumal die Begründung vom Schiedsrichter war danach, er hat es auch nicht richtig gesehen. Da frage ich mich dann, wenn ich was sehe, dann pfeife ich, wenn ich nichts sehe, pfeife ich nicht. Es ist alles sehr, sehr obskur. Nur muss man solche Situationen dann natürlich trotzdem verteidigen, ganz klar. Gerade mit der Standardstärke, die wir eigentlich haben in dieser Spielzeit, kann man jetzt auch wieder rumkritteln und sagen, naja, ein bisschen geschoben war ja auch, aber ich fürchte leider, wenn ich die Vereinsbrille absetze, dass es handelsüblich ist, sagt man, glaube ich. Wie auch immer, also um das Ganze zusammenzufassen, wir haben ein weiteres Spiel aus der Reihe ja eigentlich gut gespielt. Eigentlich hätte man gewinnen können sogar, wenn man ja, noch mal ein bisschen Elfmeter vielleicht ein bisschen kräftiger schießt als an diesem Spieltag. Dann kann man so ein Spiel durchaus vielleicht auch mal gewinnen. Jetzt hatten wir 4 Spiele hintereinander mit einem kleinen Aussetzer in Gladbach, der immer noch total skurril wirkt, auch in dieser Reihe skurril wirkt, indem man eigentlich ja schon die bessere Mannschaft war, aber nicht gewonnen hat, nicht mal unentschieden gespielt hat und hat noch 2 Spiele vor der Brust, jetzt gegen Union Berlin, die nicht unbedingt unser Lieblingsgegner sind, und gegen Leverkusen, was auch nicht einfach wird. Was machen wir jetzt daraus? Ich glaube, man muss es positiv sehen. Nach wie vor, wir sind ja immer noch in den Top 5, das ist immer noch total verwirrend. Und man muss einfach diese Chance jetzt ergreifen, finde ich, wenn man ein lustiges Weihnachtsfest haben will, auch als Spieler, und sich die Tabelle einrahmen möchte und sagen, okay, wir spielen jetzt doch gegen Leverkusen, gegen Union, die sind direkt hinter uns, direkt vor uns. Da müssen wir nochmal, ja, wie man immer sagt, alles raushauen oder alles reinhauen, man weiß es gar nicht. Und vielleicht dann auf 6 Punkte gehen. Andererseits ist eine englische Woche, weiß man nie genau, was passiert. Die gute Nachricht zum Schluss ist, Nico Schlotterbeck ist nicht ernsthaft verletzt und wird wohl ja spielen können bei Union Berlin. Das wäre ganz lustig, weil die kennt er ja schon. Alles klar, bis dann.
Mit Schlotterbeck geht es also für die Freiburger nach Berlin gegen Union in einem Spiel, was man durchaus auf Augenhöhe sehen kann. Auch die Tabelle zeigt das ja nochmal an. 5. gegen 6. 23 Punkte Union, 25 Punkte Freiburg. Da ist man recht dicht beieinander bis jetzt in dieser Saison. Und auch die Formkurve ist, wie gesagt, ähnlich in den letzten Wochen gewesen. Deswegen ja, schon spannend zu sehen, wer da vielleicht auf den letzten Metern doch mehr Körner liegen lässt. Ansonsten ist es, ja, für mich zumindest auf den ersten Blick schon ein klassisches Unentschieden-Spiel fast. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ja, Niederlagen an der alten Försterei dann eben doch auch sehr selten, dass man sich da am Ende unentschieden trennt, vielleicht mit einem 1:1. Das wäre so mein Tipp bei diesem Spiel zwischen Union Berlin und Freiburg. Als Experten dabei hatten wir Michael Schröder vom Füchsletalk. Auch da natürlich nochmal vielen Dank an Michael, dass er sich rechtzeitig und so passend noch gemeldet hat für diese ja sehr stressige Aufnahmezeiträume in englischen Wochen. Vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich auch an alle, die weiter dabei sind und die weiter hier Schlag auf Schlag auf Schlag in dieser Special-schnellen Episode vom Bully-Special die Vorschauen um die Ohren geklatscht kriegen. Gleich geht's nach einer kleinen Pause weiter mit dem nächsten Spiel des 16. Spieltages. Das ist das Duell des BVB gegen die richtig zu Hause siegreichen Fürther. Also bisschen Selbstvertrauen beim Aufsteiger. Mal gucken, ob das was bringen kann. Wir sprechen nach einer Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei Spiel 7 und damit mitten am Mittwoch des 16. Spieltages angekommen. Und dort sprechen wir über ein doch recht ungleiches Duell. Der Tabellenzweite spielt gegen den Tabellenletzten. Doch der Tabellenzweite, das sind die Dortmunder, hat eine ziemlich ärgerliche Woche hinter sich. Erst verlor man knapp gegen die Bayern und damit auch ja, den Anschluss an die Tabellenspitze so ein bisschen. Und dann musste man direkt nochmal Punkte liegen lassen in einem recht absurden Spiel gegen Bochum. Schaffte man es nicht, die zahlreichen Chancen auch in Tore umzumünzen. Am Ende irgendwie noch das 1:1 über die Zeit gerettet mit einem Treffer recht spät im Spiel. Man lag aber lange zurück und es schien fast so, als würde man alle 3 Punkte liegen lassen. Nun konnte man sich als Trostpreis vielleicht einsichern, sicherlich trotzdem unter den Ansprüchen zurückgeblieben gegen einen Aufsteiger. Gegen einen solchen geht es eben auch jetzt mit Fürth, die nochmal deutlich schwächer in dieser Saison unterwegs sind als die Bochumer. Aus Dortmunder Sicht also ein absoluter Pflichtsieg, der hier folgen muss. Auf der anderen Seite haben wir aber Fürth, die getragen sind von einer historischen Errungenschaft, nämlich dem ersten Heimsieg seit sie oder überhaupt in der Bundesliga-Geschichte dieses Clubs. Zuerst wollen wir dazu hören, Stanny Schupp mit der Dortmunder Sicht, Stanny von Goal, hier ist er für euch.
So, moin. Das Spiel gegen Bochum, wenn man das Ergebnis auf den ersten Blick sieht, denkt man sich, okay, der BVB hat wieder wichtige Punkte liegen lassen, hat wieder enttäuscht und kommt einfach nicht voran. Ist auch nicht ganz falsch, nur war das Spiel eben ungefähr so, wie wir das im Vorfeld besprochen hatten und wie das auch schon in den letzten Wochen das öftere Mal der Fall war, wie jetzt gegen Beşiktaş am Anfang und gegen Sporting vor allem. Ganz, ganz dominant, ganz, ganz viel Ballbesitz, ganz, ganz viel Zug zum Tor. natürlich auch ein bisschen Pech, aber im Endeffekt nichts wirklich, nichts wirklich Schlüssiges und auch nichts wirklich brandgefährliches. Und dann halt so lange angelaufen, bis hinten irgendwann mal der Fokus und die Konzentriertheit nachlassen und dann durch einen relativ vermeidbaren Elfmeter in Rückstand geraten. Also wie gesagt, ich sehe da extreme Parallelen zum Spiel gegen Sporting, wo man wirklich auch angerannt ist, zwar jetzt keine klaren Torchancen, nichts Konsequentes erspielen konnte, aber dann durch einen individuellen Patzer das ganze Spiel hergibt und auf den Kopf stellt. Gegen Beşiktaş hatte ich ja auch gemeint, war die Gefahr auch vorhanden, nur da war eben der Unterschied, dass Dortmund relativ schnell für klare Verhältnisse sorgen konnte. Und ja, also danach hat Bochum natürlich das gemacht, was sie am besten konnten. Sie haben verteidigt, sie haben die Führung über die Zeit fast gebracht, wollte ich gerade sagen. Und Dortmund hat es ja natürlich verdient belohnt, wenn auch das Ganze viel zu wenig ist, gemessen an den Spielanteilen, gemessen an der Ausgangslage und natürlich gemessen an den eigenen Erwartungen. Jetzt kommt Fürth natürlich mit Rückenwind, wobei die immer noch abgeschlagen Letzter sind, aber dennoch mit Rückenwind den ersten Saisonsieg, den ersten Bundesliga-Heimsieg der noch relativ jungen Vereinshistorie in der ersten Liga. Und die werden auch gemerkt haben, dass Dortmund verwundbar ist. Vor allem, was Fürth halt von den anderen, in Anführungsstrichen, kleineren Teams unterscheidet, ist, dass sie seit dem Aufstieg ihren Spielstil nicht wirklich geändert haben. Das heißt, Stefan Leitl lässt weiterhin den offensiven und umschaltschnellen Fußball spielen, den Fürth in der zweiten Liga gespielt hat, der Fürth auch in die erste Liga gebracht hat. Aber natürlich, das ist ganz cool und auch ansehnlich und es fallen sehr viele Tore, aber halt sehr viele Tore auf der Gegenseite. Das heißt, jetzt hatten sie 3-6 gegen Hoffenheim, glaube ich, ein 1-7 gegen Leverkusen. Von daher, ja, also das ist halt die Kehrseite der Medaille, dass sie halt damit auf gut Deutsch ziemlich auf die Schnauze gefallen sind. Jetzt mal ein relativ unspektakuläres 1-0 gegen Union und die werden sich schon was ausrechnen wollen. Oder was ausrechnen in Dortmund. Stadion ist nicht ausverkauft, was natürlich für den BVB wie in den letzten Spielen auch, also es ist ausverkauft, aber mit 15.000, wahrscheinlich ausverkauft, mit 15.000 natürlich maximal beschränkt. Da geht dem BVB natürlich eine wichtige Komponente abhanden. Führt natürlich aber irgendwie auch, weil die Gegner, vor allem die kleinen Mannschaften, sind ja immer sehr, sehr motiviert, in Dortmund zu spielen, weil vor so einer riesigen Kulisse und so eine krasse Atmosphäre und so weiter. Deswegen ist es vielleicht für beide Teams ein kleiner Nachteil, aber führt, wie gesagt, mit Rückenwind und wird Dortmund auch, glaube ich, offensiv sehr gut unter Druck setzen. Dann ist es halt wichtig, die Lücken im Zentrum und die Lücken in der Defensivreihe, die sich halt dadurch zwangsläufig bilden, weil auch die Mannschaft nicht über die nötige Erfahrung verfügt, aber auch die nötige Klasse natürlich nicht, dementsprechend zu nutzen. Und dann darf es unter keinen Umständen ein Stolperstein für Dortmund werden. Ich sehe Fürth auch nicht gefährlich in der Offensive. Sah ich Bochum auch nicht, war es Bochum auch nicht wahr, bis auf den Elfmeter, der durch eigenes Verschulden sozusagen entstanden ist. Deswegen tippe ich auf ein 3-0, wenn Dortmund die offensive Konsequenz an den Tag legt, die sie eigentlich meistens an den Tag legen. Und sich keine individuellen Patzer erlauben. Ist natürlich leichter gesagt als getan, aber dennoch dürfte da nichts anbrennen.
Da dürfte nichts anbrennen, ist also das Fazit von Stanishop von goal.com. Und da wollen wir natürlich direkt mal die Fürther-Sicht mit reinbringen. Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten ist ebenfalls heute vertreten. Und da hören wir direkt mal rein, wie der überhaupt auch diesen ersten Heimsieg wahrgenommen hat und was das fürs Spiel gegen Dortmund bedeuten könnte. Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten hier mit seiner Einschätzung für euch.
Es ist tatsächlich passiert. Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat ein Fußballspiel in der Bundesliga gewonnen. Das, was lange niemand mehr für möglich gehalten hat, ist am Sonntagabend tatsächlich Wahrheit geworden. Beim 1-0 gegen den 1. FC Union Berlin schoss Harvard Nielsen das entscheidende Tor für die Fürther, die danach auch sehr, sehr konzentriert verteidigten, ein bisschen Glück hatten in der Schlussphase, die auch einen guten Torhüter hatten mit Sascha Burchert und so dann gegen 17.20 Uhr am Sonntagabend jubeln durften, weil sie tatsächlich zum ersten Mal in dieser Saison gewonnen hatten und noch viel wichtiger für alle Menschen in Fürth, auch zum ersten Mal in der Bundesliga-Historie des Vereins gewonnen hatten. Denn beim letzten Ausflug in die Bundesliga in der Saison 2012-2013 hatten die Fürther ja kein Heimspiel gewonnen, hatten viermal auswärts gewonnen, aber zu Hause klappte es nicht so wirklich. Auch in dieser Saison war es ja, abgesehen von dem 1:1 gegen Arminia Bielefeld am zweiten Spieltag, oft ein sehr trauriges Bild, das sich den Zuschauern da bot in Fürth. Und vor allem traurig ist ein gutes Stichwort, denn die Fürther hatten ja zuletzt 17 Gegentore in 3 Spielen bekommen, 4 in Gladbach, 6 gegen Hoffenheim und 7 in Leverkusen. Angreifer Harvard Nielsen, der das goldene Tor schoss, hat dann auch erzählt, dass sie nach dem Spiel in Leverkusen, wo sie sehr lange in der Kabine zusammensaßen und dieses Spiel aufgearbeitet haben, auch darüber gesprochen haben, dass sie vielleicht ein bisschen anders spielen müssten. Nicht mehr ganz so mutig, nicht mehr ganz so hoch anlaufen, wie das Fürth ja doch lange gemacht hat, wie sie es auch in der zweiten Liga oft sehr erfolgreich gemacht haben. Und dafür wurden sie ja zuletzt auch immer wieder bestraft, denn sobald der Gegner irgendwelche Lücken gefunden hatte, spielte er einfach in diese Lücken rein. Die Fürther waren dann dem taktisch nicht gewachsen oder auch einfach zu nicht handlungsschnell genug oder zu langsam. Und dann durfte der Gegner eben treffen, wie er wollte. Zum Beispiel Patrick Schick, der 4-mal gegen Fürth traf. Und jetzt gegen Union war es dann ganz anders. Also die Fürther haben zwar auf dem Papier in einem 4-3-3 gespielt, das auch vielleicht ein sehr, sehr defensives 4-3-2-1 sein konnte. Also je nachdem, wie man das dann eben definieren mag. Also sie haben mit der Viererkette hinten gespielt, die stand auch stabil, obwohl wieder nur ein gelernter Innenverteidiger dabei war und mit Sebastian Griesbeck ein eigentlich gelernter Sechser. Davor dann eine Dreierreihe, die aber sehr, sehr kompakt in der Mitte gespielt hat und eigentlich 3 Stürmer mit Harvard Nielsen, Branimir Rigota und Dixon Abiyama. Wobei aber Rigota und Nielsen keine klassischen Flügelstürmer im 4-3-3 gegeben haben, sondern sehr, sehr im Zentrum agiert haben und eigentlich Abiyama so der einzige Angreifer weiter vorne war. So haben die Fürther es eben immer wieder geschafft, das Spielfeld sehr eng zu machen in der Mitte, dass Union eigentlich da keinen Weg durchfand. Union hat dann sehr viel versucht, irgendwie da durchzukommen, hat nach links gespielt, dann wieder zurück, dann wieder nach rechts, um irgendwie einen Weg zu finden, diese kompakte Defensive zu zerspielen. Das haben sie dann eben nicht geschafft. Sie hat zwar sehr viele Flanken in den Strafraum geschlagen, gab auch einige Chancen dann, vor allem die größte hatte Kevin Behrens schon direkt nach dem 1:0 für die Fürther, da hielt Sascha Bücher dann sehr gut. Aber die Fürther haben das dann auch weiterhin geschafft, mit enormem läuferischem Aufwand eben das Zentrum so kompakt zu halten, dass Union nicht so viele Wege fand, um den Füttern nochmal richtig gefährlich zu werden. Und das hat dann auch Trainer Stefan Leitl nach dem Spiel sehr, sehr gelobt, denn seine Mannschaft ist 126 Kilometer gelaufen. Allein der Sechser Max Christiansen hatte 12,9, war damit der laufstärkste Spieler auf dem Platz. Und das war natürlich sehr, sehr anstrengend. Und es wird dann jetzt die große Frage sein, ob dann die Spieler so schnell regenerieren können, um jetzt am Mittwoch bei Borussia Dortmund wieder so eine Leistung abliefern zu können, denn sie haben sich schon vorgenommen, auch da nicht zu hoch zu spielen, das wäre ja auch sehr, sehr gefährlich gegen Haaland und seine Freunde da vorne, sondern auch da wieder über die defensive Kompaktheit zu kommen, wieder sicher zu stehen und dann eben versuchen, nach vorne Nadelstiche zu setzen, denn Stefan Neidl hat auch gesagt, das Ziel muss sein, so oft wie möglich zu null zu spielen und dann eben vorne ein Tor oder 2 Tore zu machen, denn dass sie die Fürther das können, das haben sie ja mehrmals schon bewiesen, unter anderem beim 3:6 gegen Hoffenheim. Jetzt müssen sie eben beweisen, dass sie auch diese Konstanz defensiv paaren können mit einer guten Offensive und da ein bisschen die Balance finden können. Wie die Fürther aufstellen werden, ist noch offen. Ich gehe davon aus, dass sie ähnlich spielen werden wie jetzt auch gegen Union, denn die Spieler haben das alles sehr gut gemacht. Es kann höchstens sein, dass jemand eben geschont werden muss, weil man ja am Samstag nochmal gegen den FC Augsburg dann spielt. Es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, dass Spieler da reinrotieren können. In der Defensive, denke ich, wird alles so bleiben. Vielleicht rotiert mal wieder Jeremy Duziak rein, übernimmt von einem anderen Spieler in der Offensive, der jetzt auch wieder eingewechselt worden war. Aber ich gehe davon aus, dass es dann doch weitgehend so aussehen wird wie gegen Union. Und dann wird es darauf ankommen, dass die Fürther tatsächlich wieder sehr kompakt verteidigen, sich in alle Bälle reinwerfen, rennen, rennen, rennen. Harvard Nielsen hat gesagt, mehr sprinten, mehr laufen. Das ist eigentlich die ganz einfache Devise. Um so zu versuchen, die Dortmunder irgendwie ein bisschen zur Verzweiflung zu bringen und vorne dann eben mal schnell umzuschalten oder nach einer Standardsituation, wie jetzt gegen Union, ein Tor zu machen. Wenn das gelingt, kann Fürth natürlich vielleicht auch gegen Dortmund was holen, ist natürlich sehr unwahrscheinlich, vor allem wenn der BVB seine Wucht ausspielen kann, dann wird Fürth dem nichts entgegensetzen können. Aber natürlich hat auch niemand daran geglaubt, dass Fürth jetzt Union schlagen kann, außer die Spieler wahrscheinlich selbst, das haben sie auch geschafft. Deswegen tippe ich auf ein 2:1 für den BVB, aber mal gucken, was es wird. Wir werden ja nochmal vielleicht demnächst darüber sprechen. Servus aus Fürth, ciao.
Das war Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten mit seiner Einschätzung dieses Duelles zwischen dem BVB und Fürth. mit einem 2:1 Tipp für Dortmund. Ich sag mal, die Dortmunder aus meiner Sicht wollen auf jeden Fall beweisen, dass sie nach dieser enttäuschenden Woche ja auch nochmal ein bisschen Wut im Bauch haben, könnte glaube ich auch nochmal dazukommen. Und ein Haaland hat auch nicht getroffen gegen Bochum. 2 Aufsteiger in Folge ohne Haaland-Treffer würden mich wundern. Ich könnte mir vorstellen, es wird sogar vielleicht ein Ticken deutlicher dann. 3:1, 4:1, so in die Richtung tendiere ich bei meinem Tipp. Bedanke mich bei beiden Experten, die wir heute hier haben. Und ja, verspreche euch, dass wir uns gleich wiederhören. Sprechen wir über das Duell zwischen Leverkusen und Hoffenheim direkt nach einer kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Vernimmt sich was man will? Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ruckzuck sind wir wieder da beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade haben wir über den zweiten in der Tabelle gesprochen. Borussia Dortmund, die empfangen die Vierter. Jetzt sprechen wir über den dritten in der Tabelle. Der richtet das Spitzenspiel dieses 16. Spieltags in der englischen Woche aus. Denn der Tabellendritte aus Leverkusen empfängt den Tabellenvierten aus Sinsheim. Die TSG Hoffenheim ist auf Champions-League-Kurs. 4 Spiele in Folge gewonnen. Wir haben so oft hier darüber geredet, dass die Mannschaft nicht konstant genug ist. Jetzt ist sie es und die Ergebnisse haben sich schnell nach oben katapultiert in den letzten Wochen. Eigentlich war auch Leverkusen wieder siegreich unterwegs. Doch zuletzt, wir haben es schon bei den Frankfurtern erwähnt, gab es ein ja kurioses 5:2, eine 5:2 Niederlage, nachdem man sogar 2:0 auswärts in Frankfurt geführt hat. Jetzt also die Frage, ist ja das endlich konstante Hoffenheim vielleicht sogar Favorit in diesem Spitzenspiel am 16. Spieltag? Das wollen wir wissen von Luis Löser von den Hoffe News. Der ist heute unser Experte, um uns auf dieses Spiel einzustimmen. Und hier ist er für euch.
Hallo Julius, heute darf ich mich mal wieder nach einem Sieg bei dir melden. Jetzt schon zum 4. Mal in Folge nach einem Sieg. Die TSG hat 2:1 in Freiburg gewonnen. War zum 2. Mal in Folge, aber würde ich auch sagen, ein Sieg, der schon in Ordnung geht, aber wo man auch eine gewisse Portion Glück auf jeden Fall dabei hatte mit dem Tor in der 4. Minute Nachspielzeit, mit dem gehaltenen Elfmeter von Olli Baumann, der jetzt schon den vierten von den letzten 6 Elfmetern gehalten hat. Also auch eine extrem gute Quote, auch wenn Grifo natürlich normalerweise die Platzierter schießt. Was meiner Meinung nach eine große Stärke war in diesem Spiel, war, dass die TSG in der Schlussviertelstunde dann auch echt nochmal gut nachlegen konnte von der Bank mit Rüter und Baumgarten. Das ist schon echt ein Luxus, dass man solche Spieler da auf die Bank setzen kann von Beginn an und dann aber auch nochmal reinwerfen und die direkten Impact aufs Spiel nehmen. Ich finde auch, dass hinten Kevin Vogt wieder mal wirklich gut Florian Grillitsch vertreten hat, der ja zuvor eigentlich mit der wichtigste Spieler im Hoffenheimer Spiel war. Und den seinen Fehlen hat man nicht so krass gemerkt, wie man es vielleicht denken würde. Was Hoffenheim auch gut gemacht hat, ist, dass sie wirklich sehr effektiv waren und alle Fehler, die Freiburg ihnen angeboten hat, auch möglichst gut genutzt haben. Dazu haben sie Freiburg immer wieder in lange Bälle gezwungen, was sicherlich auch zu Freiburgs Stil dazu gehört, aber eben lange Bälle, die sie gut verteidigen konnten und eben den Passwinkel immer durch ihr Pressing so gelenkt haben, dass es nur selten wirklich gefährliche Bälle waren, die da vertikal übers Feld kamen. Also da muss man auch sicherlich Sebastian Hoeneß loben, der da Freiburg sehr gut analysiert hat und da seine Mannschaft gut eingestellt hat. Mit Leverkusen kommt jetzt ein Team, was vor allem defensiv nicht so stabil ist wie Freiburg oder nicht so kompakt steht, sondern auch ein bisschen mehr für Spektakel steht, vor allem unter Seoane, wo dieser Umschaltfußball nochmal ein großes Augenmerk drauf gelegt wird. Zuletzt gegen Frankfurt ja eine 2:0 Führung aus der Hand gegeben, so ein, was man normalerweise in der Vergangenheit vor allem von der TSG erwartet hätte. Ich glaube, das ist wieder ein Gegner, der vielleicht sogar Hoffenheim ein bisschen entgegenkommt, weil Leverkusen natürlich nominell erstmal der Favorit ist, zumindest wenn man mal auf ganz nüchtern, ohne die aktuelle Tabelle im Hinterkopf zu haben, auf diese Partie blickt und deswegen Hoffenheim auch Leverkusen ein bisschen mehr den Ball überlassen kann. Ist ja auch ein Auswärtsspiel. Das heißt, Hoffenheim kann sich dann nochmal ein bisschen mehr auf seine Stärken fokussieren, das schnelle Umschalten, auch das hohe Pressing, was auch gegen Freiburg wirklich sehr gut funktioniert hat, dass man da mit drei Mann vorne angelaufen ist. Ich bin jetzt mal gespannt, wer in der ersten Elf stehen wird, ob Florian Grillitsch wieder zur Verfügung stehen wird. Auch Dennis Geiger ist ja zuletzt ausgefallen, hat gegen Frankfurt noch eine echt gute Partie gemacht, der auch ein Tor erzielt. Also ich glaube, das könnte wieder so ein bisschen ein Spektakel werden gegen Leverkusen. Hoffenheim jetzt 4 Siege in Folge, zweimal auswärts, zweimal daheim. Jetzt könnte man die Serie ausbauen, vielleicht auch diesen Champions League Platz, auf dem man gerade steht, nochmal sichern. Das sind ja oft so Knackpunkte, wo Hoffenheim es auch dann immer wieder schafft zu patzen, aber gegen Freiburg sah das ja wirklich sehr, sehr gut aus. Deswegen zum Abschluss mal wieder mein Tipp. Ich glaube schon, dass es wieder ein torreiches Spiel wird und nachdem ich jetzt zuletzt immer auf Unentschieden getippt habe und damit daneben lag, gehe ich jetzt mal ins Risiko und sage einen 3:2 Auswärtssieg, um dann diesmal hoffentlich nicht daneben zu liegen. Und dann hören wir uns dann nochmal ein letztes Mal zum letzten Spieltag vor Weihnachten. Und bis dahin noch eine schöne Adventszeit.
Das war Luis Löser von den Hoffe News mit seiner Einschätzung des Duells zwischen Leverkusen und Hoffenheim. Und ja, ich kann mich, denke ich, der Einschätzung größtenteils anschließen. Ich freue mich auch auf ein hoffentlich torreiches Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften, die dann vielleicht gerade im direkten Aufeinandertreffen auch durch ein paar Freiräume in der Defensive dem Gegner eben es lassen, auch mal die Stärken auszuspielen und sich beide nicht hundertprozentig daran hindern werden, den schönen Fußball zu spielen, den beide Mannschaften eben auch selber spielen können. Und ein 3:2 bzw. 2:3 Tipp, wie Luis es sieht, für die Auswärtsmannschaft auch kein ausgeschlossenes Ergebnis, weil Hoffenheim ja durchaus konstant unterwegs war. Das ist ja das große Stichwort auch in der Anmoderation gewesen, während Leverkusen jetzt schon mehrfach gezeigt hat, dass sie durchaus auch mal einbrechen können, auch in dieser Saison. Es ist wohl einfach der Preis, den man zahlt mit all den hochtalentierten, aber eben jungen Spielern auch im Team, dass sowas nicht auszuschließen ist. Tu mir trotzdem den Gefallen und gebe jetzt keinem den Siegerbonus bei meinem Tipp. Ich sage, das wird ein 2:2 und zwar ein sehr ansehnliches auf dem Mittwochabend. Und das wäre ja auch schon mal eine gute Nachricht für viele Bundesliga-Fans, wenn da ein schönes Spektakel geboten wird und mehr als einmal der Torschrei in der Konferenz über die Lippen der Moderatoren geht oder Kommentatoren geht. Das wäre ja schon mal eine gute Nachricht. Und eine gute Nachricht ist auch, dass wir immer noch ein Spiel auf dem Zettel haben und noch nicht Schluss machen. Denn das 9. Spiel, das letzte Spiel auf unserer Agenda, was wir noch besprechen, das folgt nach einer kurzen Pause. Augsburg gegen Leipzig hier im Bully-Special. Bleibt gerne dran. Ein letztes Mal für diese Episode zum 16. Spieltag vom Bully-Special. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Spiel 9 unserer Besprechung ist auf der Agenda. Das letzte Spiel am Mittwochabend noch. Und es ist das Duell zwischen Augsburg und Leipzig. Augsburg gewinnt in Köln, reist also wieder mal mit wichtigen Punkten im Gepäck nicht an, denn es ist das Heimspiel von Augsburg. Anreisen tut Leipzig, auch dir haben wichtige 3 Punkte im Gepäck. Im ersten Spiel unter Trainer Domenico Tedesco konnte man am Ende 4:1 auch durch 2 späte Tore noch gegen Gladbach gewinnen und damit die Hoffnung schön, dass man mit dem Trainer, mit dem neuen Trainer Tedesco eben auch schnell in der Tabelle dahin zurückkehrt, wo man sich sieht und wo man auch nach eigenen Aussagen immer noch hin will, nämlich unter die ersten 4. Das gelingen kann, das wird sich eben auch zeigen im Duell gegen eine Mannschaft wie Augsburg und das wollen wir natürlich auch hören von beiden Seiten, wie die Fan und die Experten nun auf die Partie blicken. Der erste Fanexperte, den wir dafür da haben, das ist Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast auf meinsportpodcast.de und hier ist seine Einschätzung zum kommenden Spiel gegen die Leipziger.
Servus, hier ist wieder Stefan. Ja, das war jetzt auf jeden Fall ein wichtiger Sieg gegen Köln. 2:0, super Arbeit von vor allem Niklas Dorsch. Natürlich gleichzeitig auch eine starke Mannschaftsleistung und es war gleich auch noch wichtig, dass jetzt Covelo und Oxford wieder dabei waren. Da war jetzt auf jeden Fall mehr Stabilität hinten in der Abwehr. Kommen wir gleich schon aufs nächste Spiel dann schon fast, weil Covelo natürlich die 5. Gelbe gesehen hat und jetzt gegen Leipzig gesperrt ist. Tendenziell vielleicht sogar besser, weil für es noch viel wichtiger ist, dass er dabei ist. Andre Hahn und Reece Oxford haben jetzt auch beide 4 gelbe Karten und sollten sich am besten gegen Leipzig nichts erlauben. Jetzt muss man schauen, wer jetzt für Chovelo reinrutscht. Ich tendiere dazu, dass es Winter macht, weil er als gelernter Innenverteidiger vielleicht besser ist. Eine Alternative wäre Gumni, aber ich glaube, ich hätte lieber Gumni auf rechts als Framberger. Und es muss dann Markus Weinzierl entscheiden, ansonsten muss man noch schauen. Also Felix Udukai ist, glaube ich, nicht so schnell wieder mit Corona geheilt, auch mit Impfung. Der wird leider auch fehlen. Und Anne Meyer muss man schauen, der hatte irgendwie auch Lungenentzündung oder so. Denke, da wird er jetzt vielleicht auch noch dieses Spiel aussetzen. Ansonsten denke ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass man die Aufstellung gleich lässt. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall auch anders gespielt werden. Deswegen ist es eigentlich, glaube ich, noch ein bisschen ärgerlicher, dass jetzt so viele fehlen. Vor allem in der Innenverteidigung, weil ich mir, glaube ich, auch gedacht hätte, man könnte auch Dreierkette versuchen gegen Leipzig, um noch kompakter zu stehen. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder Viererkette werden und Niklas Dorsch und Jan Moravec müssen da halt einfach vor der Kette aufräumen. Und muss man halt hoffen, dass ein bisschen mehr auch in den Konter kommt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass Pedersen vielleicht wieder reinrutscht, nachdem er jetzt erst nur spät eingewechselt wurde. Und ansonsten natürlich mit Jago und Vargas und Hahn eigentlich auch schnelle Leute dabei. Denkst du jetzt auch, wäre so das Mittel zum Zweck, dass man jetzt einfach versucht, hinten kompakt zu stehen, zu kontern und Leipzig mal ein bisschen zu machen zu lassen, aber halt nicht zum Abschluss zu kommen. Ich habe aber gewisse Ängste, weil auch Gikiewicz nicht mehr so hundertprozentig safe ist wie in der vergangenen Saison und Leipzig auch gerne mal aus der zweiten Reihe perfekt ins Kreuzig abschließt. Deswegen wird es auf jeden Fall sehr eng. Ich wäre eigentlich dann auch mit dem Unentschieden zufrieden und tippe jetzt einfach ein 2-2. Ciao!
Auf Augsburger Seite wäre man also durchaus auch mit einem Unentschieden, mit einem 2-2 zufrieden. Denke, da kann ich schon mal was vorwegnehmen, bevor wir die Leipziger Seite hören. Das wäre ein Ergebnis, mit dem man in Leipzig nicht ganz zufrieden wäre, denn man muss unbedingt Punkte sammeln, um Richtung Champions League doch noch schielen zu können. Aber wie sich das genau darstellt unter dem neuen Trainer, das wollen wir natürlich auch von einem Experten hören. Ronny Muhm vom Bullenfunk ist heute natürlich auch bei uns, um das zu tun. Und hier ist er für euch mit seiner Einschätzung zum Duell der Leipziger gegen Augsburg.
Ja, am Ende, wenn wir zurückblicken, war es ein guter Einstand von Tedesco in Leipzig mit einem klaren 4-1-Sieg gegen Gladbach, die natürlich momentan selbst ein bisschen zu tun haben. Das wissen wir, das haben wir auch gesehen. Einzige Schwäche vielleicht am Tag war die Chancenbewertung. Man hätte es schon relativ früh festmachen können. Sonst passiert das, was dann auch passiert ist. Hinten raus so ein bisschen noch wackeln nach dem Anschlusstreffer 1-2. Das kann immer passieren. So ein 2-0 ist halt ein gefährliches Ergebnis. Das hat man aber ganz gut weggesteckt und hat hinten raus noch 2 Tore gemacht. Am Ende dann auch hochverdient 4-1 gewonnen. Ja, jetzt gab es gerade die Auslosung zur Europa League. Da ist es Sociedad geworden mit Solot, einem verliehenen Spieler. Interessantes Los, was dann im nächsten Jahr zum Tragen kommt. In der Europa League bin ich gespannt, wie es weitergeht. Sicherlich keine unlösbare Aufgabe von den Mannschaften, die da in der Europa League dabei sind. Sicherlich auch attraktiv, gleichzeitig nach Spanien zu fahren. Ja, und jetzt geht es in der Liga weiter. Noch 2 Spiele bis zum Winter. Geht es Mittwoch nach Augsburg. Das ist sicherlich nicht der Lieblingsgegner, den man da in so einer trüben Jahreszeit hat. Die liegen uns ja auch so, was die Spiele angeht, immer sehr eng, nicht besonders. Also das hat man sich immer sehr, sehr schwer getan in den letzten Jahren. Ja, aber nichtsdestotrotz müssen wir hin nach Augsburg. Und dann ist das Ziel natürlich am Mittwochabend die nächsten 3 Punkte einzusammeln, damit man dann vielleicht den Anschluss an die Champions League doch noch herstellen kann. Klar, wenn man aufs Papier guckt, ist die Statistik pro Leipzig 6 Siege, nur 1 für Augsburg, aber es waren halt immer sehr, sehr enge Spiele, auch im Pokal, also immer sehr, sehr knapp. Ja, und dann kommt es jetzt drauf an, da den nächsten Dreier einzuholen, bevor es am nächsten Spieltag nochmal gegen Bielefeld geht, weil gleichzeitig alle Mannschaften, die über uns da stehen, auf diesen gewünschten Champions League Plätzen so ein bisschen gegeneinander spielen. Die sich die Punkte wegnehmen können. Leverkusen, Hoffenheim zum Beispiel oder Union Freiburg. Das ist ganz interessant. Da könnte man dann, wenn sich da die Punkte geklaut werden, so ein bisschen ranrutschen, reinrutschen wieder in diesen Pott. Und das war ja, glaube ich, auch das Ziel. Und daher ist das Spiel gegen Augsburg sehr, sehr interessant und wird darauf ankommen, den Schwung, den man jetzt aus dem Champions League Spiel gegen Man City und jetzt aus dem guten Spiel in der Liga gegen Gladbach mitzunehmen und die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und dann ist vielleicht sogar bis zum Winterpause noch der eine oder andere Sprung in der Tabelle drin. Schauen wir mal. Bin sehr gespannt und freue mich drauf.
Man freut sich drauf auf Leipziger Seite auf das zweite Spiel von Domenico Tedesco als Cheftrainer von RB Leipzig. Dieses Mal eben gegen die Augsburger. Das Spiel, was unsere Besprechung hier im Bully-Special zum 16. Spieltag auch beschließt. Das war es von uns in dieser Woche. Ein tolles Ensemble war wieder hier, eben nicht live im Gespräch dieses Mal, sondern über Sprachnachrichten. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge, konntet auch ein bisschen was mitnehmen und es gab ja zumindest zu jedem Spiel wieder die Expertenblicke, wo man sicherlich immer was draus mitnehmen kann. Am Donnerstag hören wir uns dann zu einer hoffentlich regulären Folge wieder und damit verabschiede ich mich erstmal auch. Mein Name ist Julius Eid, ich hoffe, ihr bleibt gesund und ich hoffe, ihr bleibt gute Menschen. Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.